Okay, dann möchte ich jetzt unseren Gastsprecher nach vorne bitten, Michael. Er hat uns gestern wunderbar prophetisch gedient. Wir haben ihn das erste Mal gehört auf der SpiritCon in der Hobkirche letztes Jahr und da war ich schon sehr beeindruckt und wer gestern hier war, war sicherlich auch beeindruckt, wie sein prophetischer Dienst gesegnet und gesalbt ist. Es wird so sein, dass er nachher Einzelnen hier dienen wird. Das wird nicht im Livestream übertragen, das wird auch nicht im Internet veröffentlicht. Das heißt, nach der Predigt ist für unsere Livestream-Zuschauer Schluss. Eine Anregung, vielleicht mal persönlich vorbeizukommen. Aber ansonsten ja, freuen wir uns darauf, wie Gott dich gebrauchen wird.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, wie schön, nicht? Wer hat gut geschlafen? Schön, ne? Alle anderen seien gesegnet. Ihr Lieben, wir haben eine Menge vor. Ich hoffe, dass wir zeitlich heute hinkommen. Ich hab doch einiges auf dem Herzen, was ich uns heute mitgeben möchte, euch. Weil ich empfinde, auch im Gebet für dieses Wochenende, dass Gott etwas platzieren möchte und positionieren möchte hier in der Gemeinde, weil Gott euch ausrichten möchte. Ich glaube, er hat etwas vor, das meine ich nicht nur einfach so, sondern er will einen geistlichen Durchbruch schenken hier in dieser Stadt, aber dazu ist etwas Geistliches nötig. Und die Dinge im Geist passieren nicht einfach so, sondern es braucht eine Haltung von Glauben und auch von Bereitschaft in unseren Herzen, damit die Dinge passieren können. Und ich habe gestern damit ein Stück weit angefangen und will heute weitergehen und möchte mit uns heute mal ins Wort Gottes schauen, wie müssen wir uns denn innerlich als Gemeinde ausrichten, damit wir geistlich Durchbrüche oder Siege erlangen können. Und möchte da ein Wort Gottes lesen aus 2. Samuel, Kapitel 10, ab Vers 6. Da heißt es, als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich bei David verhasst gemacht haben, sandten sie hin und warben die Aramäer von Bet-Rechob an und die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk und von dem König von Machaz 1.000 Mann und dazu 12.000 Mann von Tob. Als nun David dies hörte, sandte er Joab mit seinem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und rüsteten sich zum Kampf vor dem Stadttor. Die Aramäer von Zoba und Rechob aber und die Männer von Tob und von Mara standen für sich auf dem Schlachtfeld. Als nun Joab sah, dass ihm von vorn und von hinten ein Angriff drohte, traf er eine Auswahl unter der Mannschaft in Israel und stellte sich gegen die Aramäer auf. Das übrige Volk aber übergab er den Befehl seines Bruders Abisai, damit er sich gegen die Ammoniter aufstelle. Und er sprach, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so kommt du mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir überlegen sind, so will ich dir zu Hilfe kommen. So sei nun stark, ja lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tu nun, was immer ihm gefällt. Soweit. Ihr Lieben, ein Text aus dem Alten Testament und doch wissen wir, dass das Alte Testament sich erfüllt im Neuen Bund und dass da uns Dinge mitgegeben sind zur Lehre, zur Zurüstung und Ermutigung. So sagt es das Neue Testament. Und so wissen wir, dass die Dinge, die im Alten Bund geschrieben sind, auch über das Volk Israel, auch ein Bild auf die Gemeinde Jesu sind. Und wir lesen jetzt hier Folgendes im 2. Samuel 10. Ich will das kurz zusammenfassen, war folgende Situation. Da ist ein König, der Ammoniter gewesen und er ist gestorben. Und dieser König, der Ammoniter, war eigentlich befreundet mit David. Es waren gar nicht Feinde. Und jetzt wird Hanun, sein Sohn, König. Und David wollte nun Hanun Freundlichkeit zeigen und er schickte eine Delegation dorthin, um den neuen König zu trösten und für sein Verlust auch so sein, eine Kondolenz zu zeigen und so weiter. Es ist im Prinzip das, was du vielleicht kennst im Dorf oder in der Stadt. Jemand stirbt in der Nachbarschaft und natürlich ist man anständig, man geht zur Beerdigung oder man schreibt eine Karte und sagt, kondoliere dir, es tut mir leid, was passiert ist. Und man ist einfach nett, oder? Kennt ihr ja vielleicht. Eine alltägliche Situation. Nichts Besonderes eigentlich, aber Hanun war nun von seinen Beratern überzeugt worden, David will nicht nur kondolieren, sondern David will uns auskundschaften. Und er hat bestimmt ganz böse Absichten. Und so ließ er sich von seinen Beratern überzeugen und dann kommt die Delegation von David und er demütigt sie auf ganz böse Art und Weise. Lest das mal nach, ist fast ein bisschen komisch, aber denen werden die Bärte abgeschnitten. Das wäre bei mir gar nicht möglich. Und dann wird der Rock so abgeschnitten, dass hinten das Hinterteil sichtbar wird. Und so schicken sie sie wieder zurück zu David. Gedemütigt und irgendwie peinlich dargestellt. Und David nun ist total aufgebracht, diese Situation. Er fragt sich, warum machen die das? Was ist da los? Und dies wiederum hören die Berater von Hanun und sagen nun, siehste, das, was ich vorgelesen habe, David ist böse gegen uns, regt sich auf und jetzt müssen wir einen Krieg ziehen, wir müssen ihm zuvorkommen. Nun fragt man sich vielleicht, okay, das ist so eine Geschichte aus dem Alten Testament, was hat denn das mit meinem Leben und deinem Leben zu tun? Nun, wir müssen Folgendes sehen. Das Erstaunliche ist, dass manchmal kleine Dinge ganz groß werden können. Es ist so, dass Hanun dann, habe das ja vorgelesen, verschiedene Könige anruft und sagt, wir müssen uns verbinden. Zu dieser Zeit war ja David ein recht starker König schon gewesen. Und jetzt ziehen 6 Könige gegen David. Sie verbünden sich und sagen, jetzt ist unsere Stunde. Wir ziehen gegen das Volk Gottes und wir werden sie platt machen. Und das Ganze beginnt mit einer Freundlichkeit von David. Der hat ja nichts Böses vorgehabt, oder? Der wollte doch einfach nur kondolieren. Der wollte doch einfach nur nett sein. Er wusste doch, wie es ist, wenn man jemanden verliert, weil sein eigener Freund Jonathan war gestorben. Auch wenn er von ihm verfolgt wurde und doch hatte er gesehen, Saul war der Gesalbte des Herrn und er hatte nicht Hand angelegt an ihn und wir sehen dann und lesen, wie sehr David dann getrauert hat, als die beiden gestorben sind. Er wusste, was dieser Schmerz ist und so wollte er eigentlich nur seinem Freund, der gestorben ist, dem König, dessen Sohn, die Ehrerweisung bieten, freundlich sein und ihm einfach nur kondolieren. Ist es manchmal so, dass der Feind in sich sehr geschickt ist, kleinste Dinge zu nutzen, um eine große Sache draus zu machen? Kennt ihr das? Und manchmal fragt man sich dann, wie konnte denn das nur passieren? Ihr Lieben, wir sehen hier etwas, wie der Feind versucht, und ich habe es gestern schon angefangen, das Volk Gottes immer und immer und immer wieder in unserem Glauben und uns auch als Gemeinde zu attackieren. Ihm gefällt es nicht, wenn wir Gutes tun. Und er wird, egal wie viel Gutes wir tun, immer imstande sein, die Dinge rumzudrehen, sodass es am Ende gegen uns verwendet wird, selbst wenn wir einfach nur was Gutes tun. Wenn wir also meinen, wir tun Gutes und die Welt klatscht dann und sagt, juhu, das haben wir ja alle drauf gewartet, dann ist das nicht ganz korrekt. Weil wir sehen immer wieder in der Bibel, wir haben es gestern ja auch gesehen, obwohl die Gemeinde Gutes getan hat, viele Wunder und Zeichen gesehen hat, dennoch wurden sie verfolgt. Jesus hat nur Gutes getan und dennoch haben sie ihn verfolgt und geschrien, kreuzige ihn. Hier wird etwas deutlich, wir müssen uns innerlich ausrichten, dass das, was wir tun, wir nicht für Menschen tun, sondern wir tun es für Jesus. Amen. Wisst ihr, wenn wir es nur für Menschen tun, werden wir doch ganz schnell verletzt und enttäuscht, oder? Du tust was Gutes deinem Nachbarn oder deinem Kollegen und der reagiert nicht nett, dann sagen wir doch ganz schnell, das mache ich nie mehr, oder? Wozu? Das habe ich doch nicht nötig. Ich meine, das war ja das, was bei David passierte. Ich kondoliere und meine Männer kommen ohne Bart und mit offenem Hinterteil nach Hause. Das ist nicht so schön, oder? Dann mache ich das halt nicht mehr, oder? Aber es geht darum, eine innere Haltung wahrzunehmen, egal was passiert. Jesus sagt einmal, segnet die, die euch verfluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. betet für eure Feinde. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, oh, die böse Welt, darum geht es gar nicht, sondern es geht um eine geistliche Sicht dieser Dinge. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen das, was dahinter ist. So sagt uns der Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid doch stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft sein könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, heißt es da. Denn unser Kampf errichtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften und die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes. Ihr seid hier Gemeinde am Ort. Und es ist wunderbar, weil Gott hat etwas hier begonnen. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, wie alt die Gemeinde ist, aber ich glaube, es ist schon etwas geschehen worden. Männer und Frauen Gottes haben gebetet, haben gerungen und haben hier am Ort gesagt, dieser Ort, wir stellen unseren Fuß drauf, dieser Ort soll für Jesus eingenommen werden. Und das ist ja nicht so, dass der Feind dann sagt, naja gut, da kann man halt nichts machen. Nein, wir sehen das hier, sie tun Gutes. Und dann bietet er auf, was er hat, sucht Verbindungen, sucht Verbündete und fängt an, Schlechtes zu tun, schlecht zu reden. Und ihr Lieben, ich glaube in meinem Geist wahrzunehmen, dass auch an dieser Kirche und an dieser Gemeinde, es wurde schlecht geredet über diese Gemeinde. Es wurde nichts Gutes geschrieben. Und sicherlich hat man sich Mühe gegeben und gesagt, komm, lass uns eine Gemeinde bauen, die auch relevant ist und dass wir möglichst auch gut ankommen und so weiter. Das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Aber wenn wir dann meinen, dass der Feind dann sagt, naja gut, das sind halt nett und lieb. Ich sehe in meiner Bibel, dass der Feind tut, was er nur kann. Warum? Weil er auch nicht nur einen Menschen hergeben will. Er will nicht, dass das Licht scheint in der Finsternis. Und er will uns müde machen und er will uns ablenken und er will bedrohend ankommen. Ich meine, überleg doch mal, 6 Könige ziehen gegen einen. Ist nicht fair, oder? Der Feind ist nicht fair. Er ist nicht für Gemeinde fair und er ist nicht in deinem Leben fair. Er ist ein Dieb und Räuber, ein Zerstörer, eine Bosheit, so sagt es Jesus Christus selber. Er ist ein Menschenhasser. Und er liebt es, wenn Menschen in der Finsternis und der Verlorenheit, in Identitätslosigkeit gefangen sind, wenn Ehen kaputt gehen, Familien zerstört werden, wenn Menschen nicht wissen, wo rechts noch links ist. Er liebt die Verwirrung. Und sind wir mal ganz ehrlich, das sehen wir doch in unserem Land, oder? Menschen haben keine Orientierung mehr, niemand weiß, wie es weitergeht. Aber ihr Lieben, das ist doch die Zeit der Gemeinde, oder? Weil wir immer noch einen König haben, der sitzt immer noch auf seinem Thron, oder? Und er hat immer noch alle Macht in seiner Hand. Und ihr Lieben, da müssen wir uns doch innerlich positionieren und fragen, Herr, was ist nötig, damit hier in Lilienthal dein Licht leuchtet und damit die Werke der Finsternis weder gelingen, sondern zerstört werden. Halleluja. Denn das war ja, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Ist das nicht wunderbar? Ihr Lieben, wenn ich ins nächste Jahr schaue, geistlich für euch, dann ist das euer Wort. Der Vater im Himmel will anfangen, mehr als jemals zuvor, die Werke der Finsternis an diesem Ort zu zerstören. Menschen sollen geheilt werden und Menschen sollen gerettet werden und Ehen sollen wiederhergestellt werden. Kinder und Väter und Kinder und Mütter sollen versöhnt werden. Menschen, die gebunden sind, sollen frei werden. Wollen wir das? Ja. Aber ist nicht so gut, ne? Das Problem ist, so ein deutscher Satz, oder? Kennt ihr das? Aber das Problem ist, es ist eben ein Kampf. Und nur weil wir uns innerlich ausrichten, heißt es noch lange nicht, dass der Feind das einfach so hinnehmen will. Jesus sagt in dieser Welt, ich habe es gestern gesagt, habt ihr viel Bedrängnis, aber wir sollen deswegen nicht in Angst und Furcht geraten, sondern wir sollen uns ausrichten an Jesus, denn er hat diese Welt überwunden. Wisst ihr, die Schrift sagt einmal, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Aber das bedeutet, ich bin nicht stärker als der, der in der Welt ist. Und wir sind auch nicht stärker als der, der in der Welt ist. Aber der, der in uns ist, unser König, der am Kreuz hing, der ist stärker. Das heißt, im Zentrum jeder Gemeinde, im Zentrum auch eurer Gemeinde, muss immer einer stehen. Nicht ich, nicht du, nicht wir, sondern Jesus Christus. Amen. Und der Feind wird alles tun, damit wir da in irgendeiner Art und Weise nicht ganz fokussiert sind. Denn es ist ja so viel wichtig in der Gemeinde, oder? Ich möchte heute mit uns ins Wort Gottes hier schauen und ich glaube 5 oder 6 Punkte mal betrachten. Ich versuche sie kurz anzureißen. Wie müssen wir uns geistlich als Gemeinde positionieren, damit wir auch sichtbar Siege erringen? Wollt ihr das wissen? Gut. Das erste oder vielleicht noch einleiten, 1. Petrus 5, Vers 8. Da heißt es, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt. Aha. Also Widerstand gibt es in der ganzen Welt für die Kirche Jesu. Wenn es also mal tough wird und herausfordernd, auch in deinem Glaubensleben, dann brauchst du dich gar nicht verwundern, ist ganz normal, oder? Ich glaube, schlafende Christen ist für den Feind das Allerbeste, oder? Weil wenn du schläfst, lass ihn schlafen, oder? Das ist keine Aufregung. Nur wenn wir aufstehen im Glauben und wenn wir nach vorne gehen, dann wird es ein Problem, oder? Ist doch logisch. Deswegen sagt die Bibel auch, wache auf, der du da schläfst. Heißt es im Neuen Testament. Und dann heißt es hier, seid nüchtern. Nun, was heißt das, dieses Wort seid nüchtern? Das bedeutet, seid nicht abgelenkt. Wir können uns doch mit so vielen ablenken, oder? Wir können hoch und runter Nachrichten hören, wir können uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Du kannst dich mit deinem Leben, mit deinem Alltag, mit deinem Hobby, mit deinem Job, man kann sich doch mit allem beschäftigen. Und jetzt will ich nicht sagen, du sollst kein Hobby mehr haben und so weiter. Aber wisst ihr, das Problem ist oft, sind wir wieder beim Problem, dass wir Dingen mehr Raum geben als den Dingen, die göttlich sind. Wie schnell kann uns der Alltag einholen, oder? Wie schnell werden Dinge so hoch, so wichtig, dass wir sagen, ach, ich habe jetzt nicht dafür Zeit und das geht auch nicht, ich muss mich darum kümmern. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass wir fromme Spinner sein sollen, sondern das bedeutet einfach nur, jeden Tag aufs Neue müssen wir in eine Haltung kommen vor Gott und sagen, Gott, was ist heute auf deinem Herzen? Nicht in Druck und Leistung. Ich glaube, Gott wird uns nie überfrachten mit Arbeit oder Diensten, sondern Gott wird genau wissen, was heute dran ist. Und du wirst entdecken, inmitten deinem Leben als Nachbar, als Arbeiter, als Schüler, als Student oder was auch immer, inmitten deinem Alltag will Gott dir Siege schenken. Aber wir müssen nüchtern sein und wachsam, heißt es hier. Denn der Feind, er ist listig. Und will dich ablenken, er will Dinge hervorheben, dass du wütend oder zornig oder was auch immer wirst, dass du müde oder aufgeregt oder in irgendeiner Art und Weise herausgefordert bist. Es gibt nun mal einen Kampf und wisst ihr, wenn ich euch so sehe und das Gebäude sehe, dann muss ich sagen, das sieht alles so toll aus. Ihr seid wirklich beschenkt, wisst ihr das? Dieses Gebäude ist fantastisch. Glaubt ihr das? Ein bisschen wenig Eifer. Ich komme ja rum an viele Gemeinden, aber ihr habt so tolle Räume hier. Ihr habt so tolle Möglichkeiten, viele Nebenräume. Ich habe gesehen, da unten für die Jugend wird ein bisschen was gemacht und so weiter. Fantastisch. Dank Gott dafür. Und auch wenn ich in eure Gesichter sehe, ist doch wunderbar, so viele Leute hier. Ich habe gehört, 120 wie in der Apostelgeschichte. Halleluja, oder? Aber ich spüre in meinem Geist, dass viele von euch genau wissen, wovon ich predige, nämlich, dass du persönlich angegriffen bist, persönlich herausgefordert bist. Und ich hoffe heute in dieser Predigt, dass wir uns innerlich positionieren als Gemeinde, nicht nur als Individuen, sondern als Gemeinde und sagen, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde. Wir wollen uns eins machen, dass das, was der Feind wirken will, nicht gelingt, sondern dass seine Werke zerstört werden und dass Menschen gerettet werden an diesem Ort und Gott durchdringt in seiner Kraft und Herrlichkeit, dass die Gebundenen frei werden und die Kranken heil werden. Ihr Lieben, ich möchte starten. Das war die Einleitung. Was müssen wir nun tun? Das Erste ist, was die Bibel uns hier sagt. Wir sehen, David sagt ganz nüchtern, er erkennt die Gefahr. Und die Bibel sagt, er versammelt, und das ist so ein Nebensatz, das könnte man so schnell überlesen, das ganze Heer. Und ich bin so froh und freue mich darüber, dass unser lieber Axel und auch unsere liebe Schwester Piano, Johanna, heute Morgen schon im Gebet im Prinzip die gleiche Richtung vorgegeben haben. Es ist mein erster Punkt und der Heilige Geist hat das wunderbar heute schon, die im Gebet waren, die haben einen kleinen Vorsprung, die haben das schon gehört. Da ging es darum, sie hat gesagt, wo zwei oder drei Brüder beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da geht es um Einheit. Wir haben vom Ruderboot gehört. Und wenn da jeder wie wild rumrudert, ist ja logisch, dann geht das auch nicht. Und bei einem Achter übrigens, selbst wenn du nur sieben hättest, würde das Boot nicht funktionieren. Warum? Weil eine Seite wird immer stärker sein wie die andere Seite. Das heißt, sobald einer fehlt, ist der Achter nicht mehr fähig, vernünftig zu rudern, weil er wird immer lastig auf eine Seite. Entweder muss einer auch noch aufhören. Wir merken, das funktioniert nur, wenn jeder seinen Platz einnimmt, oder? Die Bibel sagt uns hier, David ist nun gegen eine Übermacht unterwegs. Und was sagt er? Er versammelt das ganze Heer, nicht das halbe, sondern das ganze Heer. Einheit im Geist ist unfassbar wichtig. Und manchmal fragen wir uns, warum dringen wir nicht durch? Warum geschehen nicht so viele Wunder und Zeichen? Warum sind wir immer wieder so herausgefordert? Warum ist es manchmal so trüb und schwer? Ich sag's euch, weil oft Einheit fehlt. Einheit ist eines der Dinge, die der Feind liebt zu attackieren. Das beginnt ja schon in der Familie. Ich finde das klasse, was ihr hier macht. Familien müssen gestärkt werden. Warum? Weil der Feind liebt es, Familien in ihrer Einheit zu sabotieren, Ehen in ihrer Einheit kaputt zu machen. Er liebt es, Kleingruppen zu zerstören, Jugendgruppen und die ganze Gemeinde. Er wird immer suchen, einen Punkt, in was, damit du sauer bist auf dem anderen, damit du enttäuscht bist, damit du sagst, ach irgendwie, ich fühle mich außen vor. Er liebt es, warum? Weil er genau weiß, der Heilige Geist reagiert sehr sensibel auf Einheit. Denn die Verheißung ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Es geht nicht darum, dass wir uns so irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, ah ja gut, wir sind ja zusammen, da ist der Herr auch da. Das ist nicht ganz korrekt. Sondern es geht um die innere Haltung. Wir kommen doch hierher nicht wegen mir, nicht wegen dir, nicht wegen dem Lobpreis, nicht wegen dem Kaffee. Wir kommen nicht hierher, um irgendwie ein bisschen auch zusammen zu sein, sondern wir kommen doch hierher auf Grundlage dessen, wen wir anbeten und lieben, nämlich Jesus Christus, oder? Es geht mir doch gar nicht drum, wer hier ist. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist. Aber du und ich, wir sind nicht so entscheidend. Jesus Christus ist entscheidend. Weil weißt du, wenn der fehlt, dann könnten wir viel hier machen, aber es wäre umsonst. Jetzt sagt die Bibel hier in Johannes im 17. Kapitel, Jesus hat dafür gebetet und hat gesagt, Vater, mach sie eins. Warum hat er dafür gebetet? Weil Jesus wusste, Einheit wird attackiert. Einheit ist etwas, was der Teufel angreift, weil er genau weiß, wenn wir nicht in Einheit positioniert sind innerlich, am Auftrag und der Liebe zu Jesus Christus, dann sind wir geistlich geschwächt. Das ist ein geistliches Prinzip. Und wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir eines tun. Wir müssen, so wie es Epheser 4, Vers 1 sagt, Paulus sagt, dass ich ermahne euch. Jetzt wird's ernst. Was denn? Ich, der gebunden im Herrn, dass ihr in eurer Berufung, du bist berufen. Wir Menschen fragen uns ja oft, auch als Kinder Gottes natürlich, umso mehr, wozu bin ich denn berufen? Ich sag's dir zum Beispiel, wozu du berufen bist. Würdig zu wandeln, wozu du berufen bist, indem ihr alle mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe, ich hatte es gestern schon gesagt, was? Ertragt. Das ist hart, oder? In Demut, in Sanftmut, in Langmut, in Liebe ertragen? Ertragen ist nicht so schön, oder? Also ertragen ist etwas, also ich meine, wenn ich am Strand liege und eine schöne kalte Cola trinke, das muss ich nicht ertragen, oder? Aber wenn ich beim Zahnarzt bin und der anfängt zu bohren, das muss ich ertragen, oder? Und diese Vokabel stört mich hier ganz besonders mit Langmut. Man kann ja gewisse Dinge ertragen, oder? Mal für einen Moment. Aber einander ertragen, Gemeinde zu ertragen in Demut, okay, meinetwegen, aber mit Langmut, das ist doch eine Zumutung, oder? Aber ihr Lieben, dazu sind wir berufen. Weißt du, was Gott nie machen wird? Er wird eine Gemeinde nie so bauen, wie es dir gefällt. Nie, weil es ist seine Gemeinde. Es geht auch gar nicht darum. Sondern es ist diese Einheit, die er sucht. Und Jesus hat dafür gebetet. Warum? Weil Einheit ist ein Geschenk Gottes. Einheit können wir nicht produzieren, sondern es ist eine Einheit im Geist, die der Heilige Geist schenkt, weil wir alle Christen sind. Was vereint uns denn? Wisst ihr, schon damals war die Gemeinde so herausgefordert, weil da waren Junge, da waren Alte, da waren Frauen, da waren Männer, da waren Griechen, da waren Juden, da waren Sklaven und ihre Herren. Die Gemeinde war total durcheinander. Und was hat sie denn vereint? Doch weder ihr gesellschaftlicher Stand, noch wie sie gesprochen haben, noch so. Wir waren ein Riesenchaos. Aber was sie vereint war, war Jesus Christus. Weil sie wussten, er hat sein Leben für mich gegeben. Weißt du, wofür du Gott dankbar sein solltest? Für jeden Bruder und jede Schwester hier in der Gemeinde. Warum? Weil sie und er ein lebendiges Zeugnis dafür ist, dass Gott heute noch lebt und rettet. Halleluja. Jeder von euch, wenn du heute hier sitzt und du bist ein wiedergeborener Christ, dann bist du ein lebendiges Wunder, ein Zeugnis dessen, dass Gott heute noch Menschen rettet. Und dafür müssten wir so, so, so dankbar sein, weil hier nur Wunder sitzen. Aber der Feind will das so gerne sabotieren. Er will nicht, dass du dich freust über deinen Bruder und deine Schwester, sondern dass du dich ärgerst über sie. Ihr Lieben, ihr merkt, es ist ein ernstes Thema. Warum ist es mir aber so ernst? Weil ich weiß, wenn wir dort nicht aufpassen, dann können wir über Jahre Gemeinde bauen, aber wir werden geistlich keinen Durchbruch haben. Warum? Weil Psalm 133 sagt, der Segen Gottes, er hat ihn dahin befohlen. Wohin? Wo Brüder in Eintracht beieinander sind. Und dann heißt es, das ist wie das Öl, was fließt vom Priester Aaron hinab in seinen Bart, den ganzen Leib. Das ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Einheit ist das, was den Heiligen Geist anzieht. Einheit, sie zu bewahren, einander in Demut, in Liebe, einander zu ertragen, zu schätzen, zu bewahren. Einheit ist das, was den Heiligen Geist anzieht. Und Gott selber sagt, ich habe meinen Segen dorthin befohlen. Mit anderen Worten, er wird automatisch kommen. Er wird automatisch, die Salbung Gottes wird dahin kommen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. In meinem Namen. Was bedeutet das? Nun, das ist gar nicht so einfach. Das bedeutet zuallererst mal, dass ich weiß, ich bin Teil des Ganzen. Diese Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe von König David, ist insofern interessant. Es heißt dort, er rief das ganze Heer und alle Helden. Und wenn ihr mal im Alten Testament gelesen habt, ist es interessant, David hatte eine ganze Truppe von vielen Leuten, das waren Helden. Die waren wie David unterwegs, da gab es zum Beispiel einen, der hat gegen viele Riesen gekämpft. Da gab es einen anderen, der hat gegen Hundertschaften alleine gekämpft. So, das war nicht nur David, der so ein Held war, sondern er hatte eine ganze Truppe von Helden. Und das ist doch wunderbar, oder? Mir würde es so gehen, wenn ich der kleine Bauer bin und jetzt zum Krieg gerufen werde und sehe, Mensch, die ganzen Helden sind da, na dann ist ja prima, oder? Dann kann ich ja zu Hause bleiben. Ist doch ganz einfach, oder? Wenn der Axel gut predigen kann, ist doch super, dann soll er doch predigen. Und wenn die schön Lobpreis machen, wir haben das hier gehört, wo ist die Schwester gewesen? Kuckuck. So, die hat gesagt, komm, wir wollen neue Leute dazu holen. Aber, da sagst du vielleicht, das macht doch gar keinen Sinn. Die können das doch viel besser. Warum soll ich mich denn rufen lassen? Die Helden sind doch dabei, oder? Was ich so gigantisch finde, David ruft die Armee und alle lassen sich rufen. Alle, nicht die Hälfte. Und alle Helden. Das finde ich klasse. Das bedeutet, natürlich sind wir alle ein bisschen unterschiedlich. Der eine kann dies, der andere kann jenes, der macht das besser, der macht das besser. Die ist dort begabt und hier. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht jeden von uns ruft. Du bist gerufen, Halleluja. Jeder von uns. Egal, ob da die Helden sind. Vielleicht sagst du, ja, aber was kann ich denn dazu beitragen? Du, ich weiß nicht, was du kannst, aber lass doch nicht diese Lüge in deinen Kopf, dass nur weil andere es besser können oder mehr zu geben haben, du sagst dann wie dieser eine Knecht, dann vergrabe ich mein Talent. Das wäre doch so falsch, oder? Und der Feind liebt es, uns die Helden zu zeigen, die vorne stehen, die zu zeigen, die es gut können, die zu zeigen. Und dann sagst du, gut, dann bin ich halt unbrauchbar, oder? Ihr Lieben, das ist nicht die Wahrheit. Er rief das ganze Heer, Halleluja. Und wisst ihr, dann heißt es, wer rief denn? Der König. Wer ist der König? Ganz genau. Wisst ihr, man hätte ja jetzt sagen können, naja, David, du hast ja auch ganz schön Mist gemacht. Weißt du, jetzt haben wir den Schlamassel. Das war sowieso nicht gut, dass du mit dem Vater so eine Freundschaft gehabt hast. Und was musstest du da auch kondolieren? Hättest du die Leute doch gelassen. Immer musst du freundlich sein. Immer musst du irgendwas Tolles machen wollen. Immer musst du gut ankommen wollen. Ne? Axel, immer hast du so eine Idee, was man noch machen könnte in der Stadt. Und jetzt haben wir das Theater. Jetzt reden die schlecht über uns. Aber sie ließen sich rufen, nicht nur, weil der König rief, sondern wir sehen es dann an Joab, sondern weil sie wussten, hier ist ein Auftrag Gottes. Wisst ihr, Leiterschaft ist natürlich da und wichtig, aber es geht doch nicht darum, dem Axel zu folgen oder den Ältesten zu folgen, sondern es geht darum, Jesus Christus zu folgen und in Demut zu erkennen, wenn er ruft heute, dann kann ich doch nicht sitzen bleiben. Dann kann ich doch nicht sagen, komm, lass die Helden gehen. Lass die doch gehen, die bezahlt werden. Nein, dann muss ich doch sagen, wenn der König, wenn Jesus ruft und sagt, hier ist Lilienthal oder dein Dorf oder deine Straße oder deine Nachbarn und ich will sie retten, da ist ein Kampf und ruft, ist meine Frage, lassen wir uns neu rufen und zu sagen, Herr, ich will bereit sein, das, was ich habe, beizutragen? Einheit ist so entscheidend und wichtig. Das Zweite, ich mache es jetzt kurz, habe ich gestern schon ein Stück angerissen, ist das Gebet. Das Erste ist Einheit und wir müssen sie bewahren. Das Zweite ist Gebet, weil es ein geistlicher Kampf ist. Jesus sagt, ohne mich, Johannes 15, Vers 1, könnt ihr nichts tun. Im Kolosserbrief 4, Vers 2, da ruft Paulus die Gemeinde, auszuharren im Gebet und mit Danksagung zu beten, dass Gott dient und eine Tür öffnet für das Evangelium. Ich will mal nur ein paar Bibelstellen nennen. 1. Thessalonicher 5, 17. Betet ohne Unterlass. Römer 12, Vers 12. In Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. Epheser 6, Vers 18. Betet und wacht im Geist anhalten. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest im Gebet und wacht darin und so weiter. Man könnte Bibelstelle um Bibelstelle nennen. Warum mache ich das? Weil hier wird eins deutlich. Die Bibel fordert uns immer wieder auf. Wir müssen eine betende Gemeinde sein. Ich will jetzt nicht mehr dazu sagen. Hört euch die Predigt gestern an. Aber was hier deutlich wird, während der Kampf woanders stattfindet, müssen wir beten. Halleluja. Einheit und Gebet. Ich glaube, Gott will euch neu dazu rufen. Ich weiß, ihr betet schon, aber ich glaube, dass der Herr euch noch in eine Einheit bringen will, in eine Ausrichtung bringen will, zu beten für diese Stadt, Dinge aufs Herz geben möchte, nicht nur, was wir auf dem Herzen haben, sondern dass wir in eine Haltung kommen, Gott, was ist auf deinen Herzen? Und dass wir in Einheit beten, das heißt, dass wir die segnen, die gerade in irgendeiner Art und Weise dienen oder etwas tun. Wir segnen sie und wir nehmen das ernst, nicht nur wenn wir zusammenkommen, sondern auch in unseren Häusern. Wir segnen und wir machen uns eins darin, weil wir wollen, dass geistlich Durchbrüche geschehen. Nun, was ist das Dritte? Liebe und Demut. Joab, heißt es hier, bekam das Kommando von David. Und er übernimmt eine Gruppe von Männern und setzt sich gegen die Aramäer. Den Rest seiner Leute übergibt er seinem Bruder Abisai. Und er soll nun gegen die Ammoniter sich stellen. Und im Vers 11 und 12 lesen wir etwas Entscheidendes. Da heißt es dann, wenn die Aramäer zu stark für mich sind, dann komm und hilf mir. Wenn aber die Ammoniter zu stark für dich sind, dann werde ich kommen und dir helfen. Da müssen wir Folgendes sehen. Joab war der mächtigste Kriegsherr, den David hatte. Der hat es richtig drauf gehabt. Der hatte auch Durchblick gehabt in vielen Situationen. Der hatte viele Schlachten geschlagen. Das war nicht irgendeiner, sondern das war der Mann. Und David beauftragte ihn. Ich finde das interessant. Er ist bereit, sein Leben zu geben für das Volk Gottes. Warum tun wir das? Warum sollten wir uns rufen lassen? Man hätte doch sagen können, David, geh du doch. Wisst ihr, er tat es aus einer Haltung, und das wird hier im Text dann deutlich, wenn wir weiterlesen, weil er Gott liebte. Weil er Gott liebte, liebte er das Volk Gottes. Das ist so wichtig. Die Grundlage unseres Dienstes ist nicht, weil wir es können. Bitte mach keinen Lobpreis, weil du es kannst. Bitte geh nicht in den Kinderdienst, weil du es kannst, sondern bitte geh dahin, weil du Gott liebst. Das ist viel wichtiger. Denn Paulus sagt einmal, selbst wenn ich alle Dinge wüsste, wenn ich Berge versetzen könnte, wenn ich prophetisch sein wäre, wenn ich all diese Dinge hätte, in Engelszungen singen könnte und all das, aber keine Liebe hätte, wäre es gar nichts. Als Jesus berufen wird in seinen Dienst, was ist das Erste, was er hört vom Himmel? Das ist mein geliebter Sohn. Was wird hier deutlich? Was der Feind als Drittes angreifen wird, übrigens Gebet auch, er will uns immer müde machen und heute nicht. Und mir fällt das manchmal auf, wir haben jede Woche als Gemeinde Gebetsabend, jeden Dienstag, fällt nie aus, ist immer da, viele aus der Gemeinde. Und wir beten und wir beten Dinge durch. Es ist für uns ein ganz wertvoller Moment. Für uns als Gemeinde, wir sagen immer, es ist der wichtigste Termin in der Woche, weil es ist der Motor der Gemeinde. Wir wollen beten, so ist, wie wir es machen. Ohne Wertung, aber das ist, was für uns entscheidend ist. Was aber deutlich wird, der Feind will das attackieren. Was fällt mir manchmal auf? Am Dienstagabend werde ich urplötzlich müde. Es wird stressig. Einzelne in der Gemeinde sind auf einmal herausgefordert. Es kostet manchmal etwas zu sagen und ich werde dennoch kommen und beten. Wisst ihr, der eine hat vielleicht gesagt, was, David ruft zur Schlacht. Ach du liebe Zeit, ich muss das Feld noch bestellen. Der nächste hat gesagt, ja, aber das passt mir jetzt gar nicht. Die Oma hat Geburtstag und so weiter. Ihr Lieben, man findet doch immer einen Grund, warum etwas nicht geht, oder? Und der Feind wird ja auch immer ein Argument geben. Ist doch nicht blöd. Aber es geht darum, zu positionieren und zu sagen, ich tue es doch nicht für mich, nicht für dich, ich tue es für Jesus Christus, weil ich will, dass er groß wird. Also drittens ist nun dieser Punkt aus Liebe. Was bedeutet das? Er will immer deine Beziehung zu Gott attackieren. Er will immer zeigen und dir deutlich machen, also entweder klagt er dich bei Gott an und sagt dir, schau mal, was der Axel gemacht hat, entschuldige, ich kann nur deinen Namen jetzt, so. Er klagt uns bei Gott an und sagt, schau mal, wie unwürdig du bist. Oder er klagt Gott bei uns an, das ist für ihn völlig gleich, und sagt, guck mal, was Gott falsch gemacht hat. Oder kennen wir das? Entweder bist du konfrontiert mit deiner Schwäche oder du hast irgendwie Gedanken im Kopf, Gott, warum funktioniert das nicht? Du bist zu spät, Gott. Ich habe doch gebetet, Gott. Warum kommt kein Durchbruch? All diese Gedanken. Was wir immer wieder brauchen, ist, dass wir selber in der Beziehung sind, als Kinder Gottes zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dass die Liebe niemals erkaltet, aber das kann passieren und das passiert auch in meinem Leben. Was brauchen wir immer wieder neu? Dieses Feuer des Heiligen Geistes, dass diese Liebe, ihn zu lieben und alles, was ich habe und bin, diese Leidenschaft aus der Tiefe meines Herzens kommt. Warum? Weil ich so verliebt bin in Jesus Christus. Wisst ihr, wenn das erkaltet, da kannst du kämpfen und vorangehen, aber du wirst nur eins, du wirst noch müder und du wirst keine Lust haben und du wirst am Ende frustriert sein. Jesus gibt uns ein wunderbares Gleichnis da von zwei Brüdern. Der eine geht hin und macht einen Haufen Müll und kommt am Ende zurück. Und der andere Bruder, der ist immer da. Wisst ihr, ich will den älteren Bruder im Gleichnis des verlorenen Sohnes mal vergleichen mit so einem ganz treuen Christ, der ist immer da. Und der ist auch ganz artig. Und er macht auch das, was Gott gesagt hat. Man könnte doch sagen, ist doch super. Aber es ist gar nichts super. Warum? Weil in seinem Herzen ist die Beziehung erkaltet. Denn als Gott dann Wunder tut und jemand errettet wird, nämlich sein eigener Bruder, dann kann er ihn nicht mal annehmen als Bruder. Er sagt, dieser, dein Sohn, hat so viel Müll gemacht und ich habe immer gearbeitet. Kennt ihr diesen Frust manchmal? Warum passieren die Wunder bei den anderen? Warum hat der einen Durchbruch? Warum nehmen die den jetzt vor? Warum passiert dort mehr? Diese Gedanken, Einheit, oder? Wo kommt das denn her? Er sagt, mir hast du nie was gemacht. Was war erkaltet, seine Beziehung zum Herrn? Ihr Lieben, da müssen wir darauf achten, dass wir nicht einfach nur arbeiten in der Gemeinde, treu die Dinge tun, sondern dass wir auch wissen, warum wir es tun. Was sagt denn der Vater? Jeden Tag hättest du feiern können. Jeden Tag will Gott mit dir Gemeinschaft haben. Jeden Tag will er sein Herz verschenken als Vater. Ist doch wunderbar, oder? Wir dürfen nicht dienstorientiert werden, sondern wir müssen beziehungsorientiert leben als Gemeinde, oder? Und das gilt für dich allein und das gilt für uns auch als ganze Gemeinde, dass wir sagen, Jesus Christus und die Beziehung zu ihm hat für uns oberste Priorität. Und dann ist hier diese Demut. Ich finde das so klasse. Dieser Joab, obwohl er so ein starker Krieger war, war nicht töricht, sich hinzustellen. Und ich finde es interessant, wie es die Bibel hier sagt. Zuallererst sagt er zu seinem eigenen Bruder, der jünger war, zu Abisai, er sagt da, wenn die Aramäer zu stark für mich sind. Ist es nicht oft so, dass man da manchmal auch, ich weiß nicht, aber so arrogant sein könnte? Er war doch der Held, oder? Der hätte doch sagen können, übrigens, mein lieber Abisai, also weißt du, wenn du mal ein Problem hast, ich bin da. Nicht? Ich meine, so könnte man ja so ein bisschen herablassend sein, oder? Ich finde diese Demut in ihm so schön. Er schickt seinen Bruder und sagt, weißt du, wenn der Feind mir zu stark wird, ich brauche deine Hilfe. Halleluja. Das ist eine wunderbare Haltung, oder? Wenn wir Jugendarbeit machen, wenn wir Rentscherarbeit machen, wenn wir Männerabend haben oder ich weiß nicht, was ihr alles für Dienste habt. Ihr Lieben, seid doch so ehrlich und sagt doch immer wieder der Gemeinde, wir brauchen eure Hilfe. Wir können es nicht ohne euch. Ich brauche deine Hilfe, wenn der Feind zu stark wird. Das gilt auch in deinem persönlichen Leben. Die Bibel sagt, wir sollen einander auch unsere Schwächen und Nöte bekennen. Wir müssen nicht eine Show spielen und sagen, oh, ich bin immer stark und ich bin der, der immer Gas gibt. Das kann ja nur eine Maske sein. Und innerlich wird es immer leerer und müder und trauriger, weil du die ganze Zeit deine Energie aufbringen musst, irgendwie stabil nach außen hin zu sein. Ihr Lieben, Gemeinde sollte auch ein Ort sein. Ihr habt es doch hingeschrieben, willkommen zu Hause, oder? Zu Hause muss ich doch nicht irgendwas darstellen, oder? Zu Hause sage ich doch schon meinen Kindern, seid doch ehrlich, hier bist du geliebt, hier bist du angenommen, egal wie es gerade aussieht, oder? Wir müssen doch nicht Gemeinde spielen, sondern wir dürfen ehrlich sein und sagen, du weißt du, bei mir ist es gerade richtig tough, ich bin müde, ich bin kraftlos, der Feind wird mir zu stark, ich habe Not, es geht nicht weiter, meine Ehe ist kaputt, ich habe Angst, ich bin in Zweifel. Ihr Lieben, das gehört doch dazu, in Einheit zu sein, oder? Und dann stellen wir uns doch nicht hin und sagen, ja, das habe ich dir ja gleich gesagt. Sondern wenn der Feind mir zu stark wird, sagt Joab, komm mir bitte zu Hilfe. Ihr Lieben, das liebt der Feind zu attackieren. Aber wie schön, wenn Gemeinde das lebt, oder? Wenn wir uns innerlich positionieren und sagen, egal mit welcher Schwachheit, aber der Starke soll den Schwachen tragen, sagt die Schrift. Ist doch gut, wenn du gesund bist und Kraft hast und Energie hast. Dann kannst du anderen helfen, Halleluja. In Demut und auch Not bekennen. Philipper 2, Vers 2, so macht nun meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, auf das des anderen bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder niedrigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Halleluja. Hat Jesus Christus an sich gedacht, als er am Kreuz hing? Überhaupt nicht, oder? Als er die Dornenkrone aufgesetzt bekommen hat, als man ihn ausgepeitscht hat, hat er da an sich gedacht? Nein, er hat an dich und mich gedacht. Und die Bibel sagt, das sollte die Haltung der Gemeinde sein. Und ich sage euch eins, der Heilige Geist wird es lieben, wenn wir uns so positionieren. Weil es der Geist Christi ist. Das vierte ist Hingabe, Ergänzung. Ihr Lieben, was hier deutlich wird, ich will bereit sein, für einen anderen mich einzusetzen. Ich meine, Abisai hätte sagen können, Moment mal, Joab, warum sagst du eigentlich immer, wo ich kämpfen soll, oder? Ich meine, das ist doch nicht fair. Warum willst du eigentlich gegen die Ammoniter kämpfen? Ich wollte gegen die kämpfen. Du legst es immer einfach fest, oder? Kennen wir solche Gedanken? Warum wird hier eigentlich immer alles so festgelegt? Ich will doch auch was sagen, oder? Ich finde diese Hingabe so schön. Ich lasse mich senden und ich bleibe in einer demütigen Haltung. Ich will meinen Platz einnehmen in Treue, wo immer er oder wo immer ich hingesandt werde. Ich finde das hier so schön, dass wir sehen, er geht nicht im Hochmut, nicht im Konkurrenzdenken, nicht in einem, wer ist besser oder wer ist nicht so gut, sondern in einer Haltung, ich will meinen Platz einnehmen. Wisst ihr, was mich manchmal so traurig macht, immer wieder in Gemeinden, auch manchmal bei uns in der Gemeinde, dann heißt es, ach, heute ist die Lobpreisgruppe dran. Ach, heute predigt der. Ihr Lieben, das ist nicht der Geist Christi, oder? Dann heißt es manchmal, oh, wenn der predigt, ist, ich meine, ich kenne das ja. Aber wisst ihr, das ist eigentlich nicht, wie wir positioniert sein sollen. Sondern wir sollten uns freuen, einfach wenn wir zusammenkommen. Weil am Ende geht es um Jesus Christus, um diese Haltung. Wenn du da bist, ist alles da, was wir brauchen. Und selbst den Schwächsten kannst du doch gebrauchen. Und wenn dann einer nicht so drauf ist, umso mehr werde ich ihn doch segnen, dass er wachsen kann, dass er stark wird. Ihr Lieben, das zeigt uns die Bibel 1. Korinther 12, 18. Da heißt es, Gott hat die Organe des Körpers so angeordnet, wie er es wollte. Das ist eine Herausforderung, oder? Wie er es wollte. Es gibt viele Teile in einem Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Weißt du, was ich nicht sagen kann? Ich brauche euch nicht. Und ihr könnt nicht sagen, wir brauchen den Axel nicht. Nein, die Bibel zeigt hier, wir brauchen einander, weil wir ein Körper sind. Ich will mal dieses Bild nutzen. Jetzt stell dir mal vor, dein Körper will joggen gehen. Wer geht ab und zu joggen von euch? Gibt es ein paar? Drei Leute. Eieiei. Muss man euch ja, wacht auf, wenn du joggen gehst, oder? Jetzt könnten doch, wenn wir das Bild mal nehmen vom Körper, oder? Jetzt willst du joggen gehen und das ist ein Signal vom Kopf. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und sagt, los, wir gehen joggen. Und die Arme sagen, haben wir aber keine Lust. Wir können sowieso nichts machen, oder? Und dann sagen die Füße, doch, doch, wir haben den Befehl gekriegt. Ah ja, geht ihr doch joggen. Und die Ohren sagen, ach, wenn die Arme nicht gehen, da haben wir auch keine Lust. Und das Auge sagt, na, wenn alle gehen, dann bleiben wir auch hier. Die Füße können es schon alleine. Und am Ende laufen zwei Beine rum. Ihr Lieben, ist es nicht manchmal so, dass die Gemeinde geistlich gesehen, wenn wir das Bild sind, aber so agiert? Wenige machen oft so viel. Müssen sich um alles Mögliche kümmern. Ihr Lieben, ihr seid doch viele. Ihr seid genauso viele wie damals ungefähr die erste Gemeinde. Das reicht doch, oder? Wir müssen nicht beten, Gott, wir brauchen noch speziellere Leute, wir brauchen noch dies und das. Ich glaube, es ist alles da. Aber ihr müsst euch rufen lassen. Ihr müsst diese Einheit bewahren. Ihr müsst ins Gebet gehen. Ihr müsst sagen, in Liebe für den Herrn und in Hingabe will ich meinen Teil beitragen. Und selbst wenn wir heute joggen gehen und ich nur Ohr bin und eigentlich nicht viel beitragen kann, aber wenn der Körper anfängt zu bewegen, bin ich doch dabei und bleib nicht zu Hause, oder? Warum? Weil nur der Körper gesamt seine ganze Funktion wahrnehmen kann. Fünftens, bin gleich fertig. Dann sagt Joab, sei guten Mutes und lass uns Männer sein. Im wörtlichen Sinn sagt er auf Hebräisch, sei stark und lass uns Stärke zeigen. Ihr Lieben, Epheserbrief, Vers 6, Vers 10, Kapitel 6, Vers 10, da heißt es, seid stark im Herrn der Stärke seiner Macht. Zieht die ganze Waffenrüstung an, ich habe es gelesen. Joab stärkte hier seinen Bruder im Glauben. Paulus in Epheserbrief stärkte die Gemeinde. Wisst ihr, die Kraft, die wir brauchen, kommt nicht aus uns. Wenn wir meinen, ah ja gut, dann machen wir das halt jetzt so ein bisschen aus Methodik, wir machen Einheit, jeder macht zu seinem Platz, wir tragen uns ein in eine Liste und jeder macht zu seinem, das funktioniert nicht. Das ist ja immer nur ein Teil. Aber was er hier jetzt macht, ist, er stärkt seinen Bruder geistlich. Sei stark in der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, das ist so wichtig, weil jeder von uns, ich hatte es ja gestern so mal ein bisschen spaßig, aber so mal abgefragt, jeder von uns braucht Trost, Ermutigung, Stärkung. Ich auch, jeder von uns. Und ich brauche es täglich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche täglich Ermunterung und Stärkung vom Herrn. Täglich brauche ich sein Wort. Täglich brauche ich seine Gemeinschaft. Und die Bibel sagt, im geistlichen Kampf trag die ganze Waffenrüstung. Warum ermutigt die Bibel? Nun, weil ich meine, ich kenne es in meinem eigenen Leben, wie oft vergessen wir unser Schild, oder? Ist der Glauben einfach zu Hause geblieben? Wie oft haben wir den Helm des Heils vergessen? Wie oft den Brustpanzer der Gerechtigkeit? Und manchmal ist das Schwert, das Wort Gottes, so schwer. Aber was heißt das? Wir müssen uns einander ermutigen, wenn wir also in den Kampf ziehen und ich merke, Mensch, Axel, wo ist denn eigentlich dein Schild? Und er sagt, ja, das habe ich vergessen. Dann könnte ich jetzt sagen, ja, du bist ja ein toller Krieger, nicht? Aber was wäre denn im Kampf nötig? Dann würde ich sagen, Axel, weißt du was? Wenn du gerade keinen Glauben hast, ich habe Glauben. Dann komm an meine Seite, ich stärke dich. Sei stark im Herrn, der Kraft seiner Stärke. Der Herr hat mir Stärke gegeben, ich habe Glauben für deine Familie, für eure Gemeinde. Ich komme doch auch hierher und sage, ich habe gebetet und gerungen, was will der Herr euch sagen? Und ich habe ein Wort empfangen und ich will euch sagen, nehmt das Schwert, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes und fangt an, ganz neu damit zu kämpfen. Nehmt den Schild des Glaubens, was immer der Feind tut und wehrt seine Pfeile ab und tragt den Brustpanzer der Gerechtigkeit und seid gestiefelt, das Evangelium zu verkünden und so weiter. Wir müssen im Kampf gerüstet sein, oder? Und wie funktioniert das? Indem wir uns gegenseitig miteinander darin ermutigen. Wenn einer mit seiner Gerechtigkeit hadert, weil er sagt, oh Mann, ich habe schon wieder Mist gemacht. Nicht schlecht reden, sondern erbauen, aufzustehen, zu sagen, komm, ich helfe dir. Wir rüsten uns neu in der Gerechtigkeit. Wir tragen den Gürtel der Wahrheit. Wir richten uns aus und nehmen das Heil Gottes, dass unsere Gedanken geschützt sind. Und wenn du kein Schild hast, so lange kommst du an meine Seite. Und ich werde glauben und kämpfen für dich, dass der Feind nicht zum Ziel kommt. Und ich werde das Schwert tragen, damit ich mitkämpfe, damit Siege errungen werden. Ich komme zum letzten Punkt. Er sagt dann nicht für mich, sondern für ihn und das Volk. Liebe Schwester Hanna, Johanna, ha, fast, du darfst schon nach vorn kommen. Er sagt hier, warum wir das tun. Und damit möchte ich schließen heute. Job macht deutlich, warum sollen wir jetzt kämpfen? Er sagt, nicht für mich, nicht für dich, sondern er sagt, für das Volk. Und für unseren Gott. Nicht mein Wille, nicht dein Wille, sondern sein Wille. Weißt du, ich gehe heute wieder nach Hause. Warum sage ich, ich brauche euch? Weil ich bin nicht gesandt nach Lilienthal, hier Gemeinde zu bauen. Ich komme heute und war gestern da. Vielleicht ist es gelungen, euch ein Stück zu ermutigen und euch im Glauben zu positionieren, aus dem Wort Gottes heraus. Aber wenn ich heute gehe, seid ihr ja immer noch hier. Aber mein Herz ist für unser Volk, für unser Land, was verloren geht. So, wir brauchen einander. Ihr seid nicht in Büdingen, da bin ich. Aber das bedeutet, egal wo wir arbeiten, ob in Bremen, in München oder wo auch immer, es gibt nur ein Volk Gottes, richtig? Und wir sollten nicht schlecht übereinander reden, sondern miteinander uns ausrichten und sagen, wir segnen einander. Denn egal wo, wir wollen, dass das Licht in die Finsternis kommt. Wir wollen, dass die Werke Gottes geschehen. Wir wollen, dass Nachbarn, Freunde, Kollegen und seien es auch Feinde die Liebe Jesu erfahren und gerettet werden. Wir wollen, dass die Werke der Finsternis zerstört werden. Und das ist, was Joab hier sagt. Nicht für uns, sondern für ihn, für die Städte unseres Herrn. Und dann sagt er zum Schluss, möge der Herr tun, was ihm gefällt. Ich finde das so wunderbar. Er macht nicht deutlich, wir schaffen das schon. sondern er gibt sein Leben hin. Was immer jetzt geschieht, was immer nächstes Jahr geschieht, was immer noch dieses Jahr passiert, spielt nicht die Rolle. Eines aber tun wir. Wir stehen auf, wir lassen uns rufen, wir gehen in diese Haltung von Einheit. Ich möchte euch das ans Herz legen. Bewahrt die Einheit, die der Herr euch gegeben hat. Was immer der Feind tut, um Einheit zu zerstören, lasst es nicht zu. Geht in einer Haltung von Gebet, alles vom Herrn zu erwarten. Ihr Lieben, lasst uns in Liebe und Demut dienen. Und wenn dir die Liebe erkaltet ist in der Beziehung zum Herrn, dann sag ihm das. Sag, komm neu und ermuntere mich. Und wenn dir Hingabe fehlt, dann sag, Herr, entzünde neu eine Leidenschaft in meinem Herzen. Stärkt euch gegenseitig und richtet euch aus an seinem Willen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde hier begonnen hast am Ort. Ich danke dir, Herr, für das, was du schon getan hast. Und das ist so wunderbar. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir, dass du gerufen und gerettet hast. Und Herr, so stehen wir heute hier und wir fragen uns, Herr, was hast du vor? Wir nehmen wahr, Herr, du rufst uns ganz neu in Einheit. Wir nehmen wahr, du rufst uns neu ins Gebet. Wir nehmen wahr, Herr, du rufst uns in Liebe und Demut, unseren Teil beizutragen, in einer Hingabe, dir zu folgen, was immer du vorhast, einander zu stärken und zu ermutigen. Ich bete, Herr, dass deine Werke geschehen an diesem Ort, dass dein Wille geschieht an diesem Ort. Vater, ich bete um Erweckliches an diesem Ort, um Heilung und Rettung, Wiederherstellung. Darum bitten wir dich in dem Namen Jesu. Amen.